Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Berlin ist Spitze. Das ist aber diesmal keine gute Auszeichnung. Nach Bremen belegt die Hauptstadt Platz 2 bei den Corona-Infektionskennwerten. Erstmals liegt die Inzidenz über 1000, Tendenz weiter steigend. Und Berlin-Mitte führt mit knapp unter 1800 das Deutschland-Ranking insgesamt an. Die Labore sind am Limit, kommen mit der Analyse der PCR-Tests nicht mehr hinterher. Deshalb soll die Teststrategie wieder geändert werden. Wer einen positiven Schnelltest hat, bekommt künftig nicht mehr automatisch einen PCR-Test bezahlt. So jedenfalls die Überlegungen, über die aktuell die Gesundheitsminister der Länder beraten. Was also ist zu tun, wenn ein Schnelltest plötzlich positiv ausfällt? Inforadio-Reporterin Jenny Barke informiert.
Endgültige Gewissheit hat bisher der PCR-Test gebracht, der aber fällt ab kommender Woche für die meisten Getesteten wohl weg. Er soll dann nur noch für Beschäftigte der kritischen Infrastruktur kostenlos sein und für Menschen, die mit Risikogruppen in Kontakt kommen oder Corona-Symptome aufweisen, sagt Burkhard Ruppert von der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin.
Ich denke, was man erkennen kann, ist, dass die Politik im Moment deutlich darum bemüht ist, diese Inflation an PCR-Tests, die wieder auf das medizinisch und epidemiologisch notwendige Maß herunterzufahren und die Wertigkeit des Schnelltests zu erhöhen.
Heißt im Umkehrschluss, wenn ich künftig einen positiven Schnelltest, aber keine Symptome habe, dann bekomme ich keinen PCR-Test, auch nicht, wenn meine Corona-Warn-App auf Rot springt. Zeigten sich Symptome und sollte eine Krankschreibung benötigt werden, so sollte man den Besuch bei der Arztpraxis vermeiden, rät Peter Noack von der KV in Brandenburg.
Das heißt, ich muss den Kontakt in der Arztpraxis vermeiden. Heißt für mich als Patient dann, ich rufe die Arztpraxis vorher an, versuche einen Termin zu vereinbaren, um mich untersuchen zu lassen und testen zu lassen gegebenenfalls. Oder ich informiere mich über das Internet, in welchen Praxen Infektionssprechstunden sind und kann diese wahrnehmen.
Ansonsten bleiben die Empfehlungen wie gehabt. Kontakt vermeiden, freiwillig isolieren, Kontaktpersonen informieren. Welche weiteren Konsequenzen eine Beschränkung der Teststrategie hätte, ist allerdings noch unklar, so Ruppert von der KV Berlin.
Wir müssen erstmal abwarten, was die Politik dazu sagt. Und wir müssen schauen, was ein selbst durchgeführter positiver Corona-Test dann überhaupt für rechtliche Folgen hat. Nämlich im Sinne von Quarantäne und Lohnfortzahlung dann halt eben im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes.
Wer künftig vermehrt auf die Antigen-Schnelltests vertraut, sollte allerdings einen genauen Blick auf die Qualität werfen. Denn eine unabhängige Kontrolle gibt es bisher nicht. Das Paul-Ehrlich-Institut hat über 250 Tests untersucht. Jeder fünfte ist dabei durchgefallen. Die Zuverlässigen hat das Institut auf seiner Website gelistet. Dessen Präsident ist sich zumindest in einem sicher. Falsch positive Testergebnisse seien bei diesen Tests so gut wie ausgeschlossen.
Soweit die Erläuterungen von Jenny Barke. Solange man aber keine Infektion hat, kann man ja sein Leben leben, mit Einschränkungen zwar und verantwortungsbewusst, aber es geht, wenn man denn geimpft ist. Ungeimpfte aber erleben bereits scharfe Beschränkungen. In Potsdam, Havelland und Teltow-Fleming gelten für sie jetzt nächtliche Ausgangssperren. Alle anderen aber können beispielsweise mal wieder ins Kino, ins Theater oder auch mal richtig schick essen gehen, unter 2G-Plus-Bedingungen in der Regel. Eine Erleichterung könnte man denken, doch weit gefehlt. In der Gastronomie herrscht keine Jubelstimmung, denn die geltenden Regeln machen sich deutlich negativ bemerkbar. RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen hat sich in Potsdam umgehört.
Um 12 Uhr mittags ist das India-Haus in der Potsdamer Gutenbergstraße bereits seit einer Stunde geöffnet. Aber alle Tische sind leer. Und wenn es ganz schlecht läuft, bleibt das auch so. Bislang gäbe es keine einzige Reservierung, sagt Geschäftsführer Elias Hussein und zuckt mit den Schultern.
Also ich sehe, seit Montag ist das eingetroffen, ja. Ab Montag ist wie tote Hose.
Elias sitzt an einem kleinen dunkelbraunen Holztisch und trinkt Chai. Seit etwas mehr als 3 Jahren führt er das Restaurant. Seit Corona ist alles schwierig und seit Montag eben besonders, sagt er.
Mit 2G haben wir immerhin mittags ein paar Gäste empfangen. Und dann ging es auch abends, sag ich mal, kein tolles Geschäft, aber ein bisschen Leben. Mit 2G plus ist eigentlich erstmal vorbei.
Das Problem ist aus Sicht des Geschäftsführers die zusätzliche Testpflicht für Menschen ohne Boosterimpfung. Das halte viele ab. In einigen Cafés rund um die Brandenburger Straße scheint das allerdings weniger Auswirkungen zu haben. Es sieht zumindest etwas belebter aus. Der Filialleiter einer Kaffeekette sagt, an den Gästezahlen habe sich kaum etwas geändert. Die Inhaberin eines Eckcafés freut sich über jeden besetzten Tisch, fürchtet aber dennoch Verluste. Denn viele Gäste bleiben auch aus Unsicherheit weg. Die Menschen auf der Straße bestätigen das zum Teil.
Nee, es ist einfach nicht so die gleiche Atmosphäre wie vorher. Also ich mag mich gerade nicht irgendwo reinsetzen.
Die Gastwirte, die müssen ja auch ums Überleben kämpfen. Und man ist dreimal geimpft, warum soll man das nicht unterstützen? Dann geht man auch essen.
Und wir haben jetzt hier ein Restaurant gefunden, der das auch sehr genau nimmt und der auch nachschaut und wirklich alles kontrolliert und wir auch nochmal unsere Telefonnummer da lassen. Und da fühlen wir uns eigentlich sicher, aber ich achte da schon drauf, muss ich sagen.
Bei Elias Hussein sind derweil immerhin einige Bestellungen zum Mitnehmen eingegangen. Das hilft. Dennoch hofft er, dass die Zeiten bald wieder besser werden.
Tja, mit dieser Hoffnung ist er wohl nicht alleine, auch andere Gastronomen und viele, viele mehr hoffen das Gleiche. Aus Potsdam berichtete Stefanie Brockhausen. Die Regierungschefs von Berlin und Brandenburg waren am Montag bei ihrem Treffen in Potsdam sehr klar. Franziska Giffey und Dietmar Woidke wollen die Region zu einer Gewinnerregion machen. Digitalisierung, Zukunftstechnologien und die Energiewende sind zwar Herausforderungen, bieten aber auch reichlich Chancen. So sehen das jedenfalls die beiden. Wie Berlin und Brandenburg nun gemeinsam zu einer Gewinnerregion werden könnten, darüber haben die Abgeordneten des Brandenburger Landtages jetzt diskutiert. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow hat das verfolgt.
Gewinner und Zukunftsregion Berlin-Brandenburg, das sind starke Worte von SPD-Fraktionschef Daniel Keller in der Debatte. Doch Probleme beider Länder wie Verkehrsverbindungen, Wohnungsbau und Wasserversorgung könnten nur grenzüberschreitend gelöst werden.
Es besteht hier eine historische Chance, von Nachbarn zu Partnern zu werden. Nämlich Solidarität, Respekt und Innovation, das sind die Grundpfeiler für den Weg zu einer stabilen Partnerschaft von Berlin und Brandenburg.
Konkrete Aussagen, wann welche Verbesserungen im Alltag wirksam werden, bleibt Keller schuldig. Die Parlamente in Potsdam und Berlin würden sich stärker einmischen in Planungen und Projekte, verspricht CDU-Landtagsfraktionsvorsitzender Jan Redmann. Er sagt, Arbeiten und Wohnen in Metropole und Flächenland würden neu gedacht.
Die Pandemie verdeutlicht Möglichkeiten einer neuen Arbeitswelt in Wittenberge wohnen und den Arbeitsplatz in Berlin nur gelegentlich aufsuchen, ansonsten im Homeoffice arbeiten, ist auch etwas, was in diesem Ausmaß noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen ist.
Sozial gerecht müsse die Kooperation sein, fordert Sebastian Walter, Fraktionschef der oppositionellen Linksfraktion. Brandenburg dürfe nicht nur Ausgleichsfläche für Berliner Wachstum werden.
Meinen Sie nicht, dass eine Altenpflegerin, die in Brandenburg 350 Euro weniger im Monat verdient als ihre Kollegin in Berlin, nicht vielleicht doch zu Recht die Sorge hat, dass die Miete weiter steigen wird, wenn mehr Menschen in ihre Kleinstadt ziehen?
Ein zumeist positives Bild zeichnet Staatskanzleichefin Katrin Schneider von der SPD. Wissenschaft und Forschung verbinde bereits Cottbus mit Berlin-Adlershof, aber Schneider gesteht auch Mängel im Verkehrsangebot ein.
Noch in der ersten Jahreshälfte soll es einen gemeinsamen Bahngipfel geben, um natürlich auch die Frage zu stellen, wie können wir weiter beschleunigen, denn wir sind alle nicht zufrieden mit der Geschwindigkeit des Ausbaus der Infrastruktur.
Der Begriff Länderfusion spielte in der Debatte über die Gewinnerregion Berlin-Brandenburg keine Rolle.
Aus Potsdam die Information von rbb-Landtagsreporter Thorsten Südow. Und wir bleiben im Landtag und bei Zukunftshoffnungen. Jetzt geht's um Tesla in Grünheide. Eigentlich sollte die Produktion der modernen Elektroautos längst laufen, doch es gibt einige Schwierigkeiten. Gebaut wird noch, aber das Werk ist in seinen wesentlichen Teilen betriebsbereit und wartet auf die letzten Papiere. Denn es steht noch immer eine endgültige Genehmigung aus, auch wegen der Frage, wie viel Wasser das Tesla-Werk eigentlich wirklich braucht. Das und mehr wurde im Potsdamer Landtag diskutiert und Landtagsreporterin Amelie Ernst hat zugehört.
Die Rente ist sicher, das ist mittlerweile ein geflügeltes Wort. Die Wasserversorgung ist sicher, das wird vielleicht noch eins, zumindest in Brandenburg.
Die Landesregierung sieht die Trinkwasserversorgung von 170.000 Menschen im Einzugsgebiet des WSE und der Wasserversorgung von Tesla als nicht gefährdet an.
Sagt Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel von den Grünen als Reaktion auf die dringliche Anfrage der Linken im Landtag. Vorausgegangen waren erhebliche Bedenken des zuständigen Wasserverbandes Strausberg-Erkner, der davor gewarnt hatte, dass die Wasservorkommen in der Region nicht reichen, sobald die selbsternannte Gigafactory in Grünheide ihre Produktion hochfährt. Auch Umweltverbände sind skeptisch und klagen gegen die wasserrechtliche Genehmigung. Auch sie versucht der Minister zu beschwichtigen.
Wir gehen davon aus, dass wir rechtssicher inzwischen alles korrigiert haben, was an Kritik geäußert wurde im Verfahren. Wir gehen natürlich davon aus, dass wir mit unserer Rechtsauffassung uns durchsetzen.
Das Frankfurter Verwaltungsgericht verhandelt dazu am 11. Februar. Eine weitere Herausforderung sehen die Freien Wähler für die Region. Noch immer sei nicht geklärt, wie der wegen Tesla drohende Verkehrsinfarkt auf den Straßen in und um Erkner verhindert werden könne, warnt ihr Wirtschaftsexperte Philipp Zeschmann.
Nur wie kommen Sie durch Erkner? Da ist alles zugestaut, da geht absolut nichts mehr vor und zurück. Sie wollen, dass die Tesla-Mitarbeiter mit Fahrrädern, vielleicht mit E-Bikes von Tesla, über die Bürgersteige von Erkner bis zum Waldanfang fahren und dort dann auf den Radschnellweg kommen. Das ist nämlich genau das, worüber wir hier reden. Oder die Variante, dass man mit einem Bus-Shuttle vom S-Bahnhof Erkner zu Tesla kommen soll. Auch dieser Bus wird natürlich in dem Verkehrsinfarkt stecken bleiben. Das funktioniert also alles gar nicht.
Das sehen die Regierungsfraktionen anders. Auch CDU-Infrastrukturminister Guido Beermann hält die von den Freien Wählern ins Gespräch gebrachte Umgehungsstraße für nicht verhältnismäßig.
Es wären Landschafts- und Wasserschutzgebiete, FFH-Gebiete mit sehr hohen negativen Umweltauswirkungen betroffen.
Dass dort Natur vernichtet wird, um eine neue Straße zu bauen, die sich möglicherweise als gar nicht notwendig erweisen könnte.
Befürchtet die Grünen-Abgeordnete Isabel Hieke. Und Ludwig Schetz von der SPD wirft den Freien Wählern Alleingänge vor, nur um sich zu profilieren.
Sie haben nicht ein einziges Mal mit den kommunalen Akteuren, sei es mit dem ehrenamtlichen Bürgermeister, mit dem Amtsdirektor oder mit der Gemeindevertretung, darüber gesprochen, sich dort abgestimmt. Und das ist einfach Fakt.
So wird der Antrag der Freien Wähler, weiter über neue Umgehungsstraßen zu beraten, vom Landtag mehrheitlich abgelehnt. Das Thema Tesla und die Verkehrsanbindung, das dürfte allerdings bleiben.
Amelie Ernst war das aus dem Potsdamer Landtag, der über die Auswirkungen des Tesla-Werks in der Region debattierte. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.